Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Herzlich willkommen zum Deep Dive Digitale Zwillinge. Heute wollen wir, wie der Titel schon erahnen lässt, tief in das Thema digitale Zwillinge eintauchen. Dafür haben wir uns überlegt, besonders kleine und mittelständische Unternehmen in den Fokus zu rücken. Gerade für diese sind nicht nur die Potenziale von digitalen Zwillingen sehr interessant, sondern auch, wie man diese möglichst schnell und einfach in die Anwendung bringt. Dafür bin ich heute natürlich nicht alleine da, sondern habe auch noch zwei Expertinnen mitgebracht. Jana, möchtest du mit deiner Vorstellung beginnen?
Ja, gerne. Also auch ein Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Jana Heinrich. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IESE und beschäftige mich aktuell überwiegend mit Datenmodellen für digitale Zwillinge im Industrie 4.0-Kontext sowie der Integration von KMU zu Wertschöpfungsnetzwerken.
Vielen Dank. Taglin, machst du weiter?
Ja, hallo, ich bin Taglin Nitreichel. Bei IESE habe ich derzeit 2 Hauptaufgaben. Ich bin Business Area Manager für das Thema Industrie 4.0 und bin auch Projektleiterin. Also, was mir am meisten Spaß macht, ist, unsere Partner und Kunden zuzuhören und sie dabei zu unterstützen, ihr Implementierungsprojekt mit der Asset Administration Shell voranzutreiben.
Super, vielen Dank. Dann abschließend zu mir noch. Ich bin Frank Schnicke und ich leite die Abteilung Digital Twin Engineering hier am Fraunhofer IESE. In der Abteilung beschäftigen wir uns mit spannenden Fragestellungen rund um das Thema digitale Zwillinge und haben dafür natürlich auch sehr, sehr interessante Produkte. Das ist einerseits das Eclipse Basics, aber auch der AAS Data Space for Everybody. Wem das jetzt noch nichts sagt, keine Angst, wir werden darauf sehr wahrscheinlich in dem Gespräch nochmal zurückkommen. Fangen wir zum Einstieg mit einer einfachen, aber wichtigen Frage an. Was genau sind digitale Zwillinge und was hat denn die Asset Administration Shell bzw. zu Deutsch Verwaltungsschale damit zu tun?
Genau, starten wir mit einem zentralen Konzept in diesem Kontext und zwar die Industrie 4.0 Verwaltungsschale. Vielleicht erstmal generell, die Verwaltungsschale ist unsere mit der Industrie entwickelte Lösung, um standardisiert digitale Zwillinge zu realisieren. Die Verwaltungsschale selbst ist im Kern eine digitale Repräsentation eines physischen oder virtuellen Assets im Kontext eines speziellen Anwendungsfalls. Ein sogenanntes Asset kann alles Mögliche sein. Eine Maschine, ein Gerät, ein Produkt, ein Prozess, eine Software oder sogar eine Person. So können auch Rahmenbedingungen wie Raumtemperaturen, die für den Anwendungsfall relevant sind, in der Verwaltungsschale abgebildet werden. Ein großer Vorteil der Verwaltungsschale ist ihre Herstellerunabhängigkeit. Durch standardisierte Informationsmodelle und standardisierte Schnittstellen werden die Systeme interoperabel und können über System- und Organisationsgrenzen hinweg zusammenarbeiten. Diese Standardisierung wird vor allem durch die IDTA, also Industrial Digital Twin Association, vorangetrieben. Hier sind wir als Fraunhofer IESE auch in einigen Standardisierungsvorhaben beteiligt. Technologisch ist eine Verwaltungsschale modular aufgebaut und verweist auf sogenannte Teilmodelle oder auch Submodelle. Jedes Submodell beschreibt einen spezifischen Aspekt des Assets. Beispielsweise kann ein Submodell des digitalen Typenschilds eines Geräts beschreiben, welche Informationen wie Seriennummer, Hersteller oder technische Spezifikationen aussehen.
Das ist in meinen Augen auch einer dieser großen Stärken, die wir jetzt hier in der Verwaltungsschale haben. Dadurch, dass wir diesen modularen Ansatz haben, ist es möglich, eine Schritt-für-Schritt-Migration oder Umsetzung durchzuführen, ohne dass man direkt eine Big Bang-Migration machen muss, also sprich die ganze Welt direkt in einem Wurf abbilden muss.
Genau. Für die Serialisierung von Verwaltungsschalen gibt es verschiedene Formate. Die gängigste dabei ist die ASX-Datei, aber auch die Nutzung von JSON oder XML ist möglich. Gerade für unsere API benutzen wir in der Regel JSON. Und der Vorteil an dieser API ist auch, dass wir eben die standardisierte RESTful-API sozusagen nutzen. Das heißt, es ermöglicht, über HTTP-Methoden auf Funktionen und Daten der Verwaltungsschale zuzugreifen, also klassische Get-Post-Put-Methoden, die vordefiniert sind. Und der Vorteil dabei ist, dass jeder, der bereits mit HTTP gearbeitet hat, auch mit Verwaltungsschalen arbeiten kann.
Also hier zeigt sich in meinen Augen auch eine weitere Stärke der Verwaltungsschale. Es ist jetzt hier nicht so, dass die Welt komplett neu erfunden wird, sondern es wird auf bestehenden Konzepten aufgesetzt. Also gerade HTTP REST, JSON, XML, Das sind einfach bestehende Konzepte, die jetzt gerade im Internet schon seit, man kann wirklich sagen, Jahrzehnten genutzt werden und dementsprechend hier natürlich eine sehr, sehr reichhaltige Erfahrung schon da ist und natürlich auch sehr, sehr vielen Bibliotheken bereits aufgebaut werden kann. Und auch für die, wir wollen ja einen Deep Dive machen, die sich jetzt fragen, was ist denn ASX? Man kennt ja zum Beispiel von Excel oder von Word die Dateiendung XLSX, also Excel, und DocX von Word. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, naja, endet alles auf X, vielleicht hat das was miteinander zu tun. Das ist tatsächlich auch so. Dieser Standard, der da hinten dran steckt, hinter diesem ASX-Dateien, ist tatsächlich derselbe Standard, wie auch von Office genutzt wird. Also das nennt sich die Open Package Convention, OPC, nicht zu verwechseln mit dem OPC von OPCOA. In dieser Nutzung von den bestehenden Spezifikationen zeigt sich, wie gesagt, eine Stärke und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man es einfacher in die Anwendung bringen kann. Und was dabei eine ganz spannende Fragestellung ist, die ich ja auch eingangs im Aufreißer schon erläutert hatte, ist, wie können denn kleine und mittelständische Unternehmen das nutzen?
Ja, das ist immer eine Frage, ne? Was sind die Vorteile am Ende? So, kurz gesagt, auf zwei Arten, als Operativsystem und als Order für ein Datenökosystem. Die Verwaltungsschale sind ja das neue Betriebssystem für eine Industrie. Wie ich immer sage, das Verwaltungsschale ist am Ende ein Kleber zwischen OT-Welt und IT-Welt. Man kann sich fragen, ja schon, aber warum braucht mein Unternehmen das? Ich habe schon ein ERP-System, ein Messsystem. Ja, das stimmt. Hier es geht um Konnektivität und Informationstransparenz. Und das ist in der Regel nicht der Fall. In Wirklichkeit haben wir eine Menge individuelle Schnittstellen, die ständig aktualisieren werden muss. In diesem Sinne sind die besten Lösungen rund um das Verwaltungsschale die auf Open Source und standardisierten APIs basieren. Als Beispiel für eine Technologie könnten hier Eclipse Basics dienen. Aber das ist nur ein Teil, von der Werkstour nach innen. Alle Daten und Informationen in und um den Betrieb herum müssen idealerweise in irgendeiner Form für jedes System zugänglich sein. Der andere Teil ist die Konnektivität und der Datenaustausch mit der Außenwelt. Es ist klar, dass es in einer Welt der spezialisierten Industrie kein einziges Unternehmen gibt, das allein überleben kann. Es ist immer jemand geben, der Informationen, Daten oder ein technisches Modell und so weiter bereitstellt und ein anderer, der dies verbraucht. Der Datenaustausch, unabhängig davon, ob Verwaltungsschale verwendet wird oder nicht, erfolgt also mit 99,9% der Produktionsunternehmen. Für beide genannten Situationen ist der AES Data Space for Everybody eine mögliche Plattform.
Ich denke, das ist jetzt hier auch ein guter Punkt, um vielleicht ganz kurz anzureißen, was denn dieser AS Data Space for Everybody überhaupt ist. Ganz kurz zur Erläuterung, für diejenigen, die das nicht wissen, AAS ist die Abkürzung für Asset Administration Shell, also sprich Verwaltungsschale. Und die Idee des Data Space for Everybody ist es, eine Plattform zu bieten für Prototyping, Ausprobieren und Testen. Jetzt könnte man fragen, na gut, für was brauche ich das denn, wenn es ja schon tolle Open-Source-Software wie Eclipse Basics gibt, die mir die Bestandteile bereitstellt? Und das ist natürlich eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und die Antwort darauf steckt darin, dass es natürlich, auch wenn die Software Open-Source verfügbar ist, gar nicht so trivial ist, das in einem Setup aufzusetzen, das skaliert, das secure ist und in dem man dann verschiedene Szenarien erproben kann. Theoretisch könnte man natürlich jetzt auch sagen, gut, okay, ich habe Docker-Images, die installiere ich in Docker auf meinem Rechner. Das funktioniert für einzelne Entwicklerinnen und Entwickler. Wenn ich jetzt aber Szenarien testen möchte, an denen verschiedene Entitäten, und das können unterschiedliche Entwickler sein, Entwicklerinnen, das können aber auch verschiedene Firmen sein, die einfach etwas ausprobieren wollen, dann brauche ich eben ein Setup, in dem ich agieren kann. wenn ich das jetzt alles selbst aufsetze, dann muss ich mich natürlich auch um alles kümmern. Das heißt also, ich brauche erstmal Hardware, ich brauche Server, auf denen ich das hoste. Ich muss mich mal mit meiner IT zusammensetzen, die dafür sorgt, dass das Ganze online verfügbar ist. Ich muss mich darum kümmern, dass das Ganze skaliert, dass das secure ist, wie ich schon erwähnt hatte. Und das sind einfach solche Geschichten, die wir mit dem AS Data Space for Everybody Nutzerinnen und Nutzern abnehmen und damit ermöglichen, dass diese sich auf die direkten Mehrwert für sie konzentrieren können, nämlich auf deren Use Cases und nicht auf das Drumherum. Das Spannende ist, wir bieten dabei verschiedene Level, auf denen wir unterstützen. Das erste ist, dass wir erstmal es ermöglichen, dass sich unterschiedliche Unternehmen zusammenschalten können. Das heißt also, wir haben als Beispiel Registries, wir haben Repositories, in denen die von Jana bereits angesprochenen Teilmodell-Templates liegen. Wir haben aber gleichzeitig die Möglichkeit, auch Tenants anzubieten. Das heißt also, wenn jemand sagt, ich möchte meine Verwaltungsschalen gar nicht selbst hosten, dass auch diese Ebene unten drunter bedient wird. Und auch dort wieder bieten wir dann sämtliche Komponenten. Wenn wir jetzt darauf schauen, welche Partner dort beteiligt sind, dann sieht man auch wirklich, welche Stärke da hinten dran steckt. Und um mit einem ganz wichtigen Partner anzufangen, ich habe ja schon erwähnt, da muss sehr, sehr viel Hardware für da sein, das ist NetApp. NetApp kümmert sich darum, dass wir die skalierbare Infrastruktur haben, dass wir die Verfügbarkeit davon haben. NetApp unterstützt zum Beispiel auch dabei, dass per Snapshots Instanzen transferiert werden können. Für was braucht man das? Naja, jetzt hat man ja eine tolle Testumgebung, testet alles, stellt irgendwann fest, das ist das, was ich haben möchte. Und wie kriege ich das jetzt bei mir auf meine eigene Landschaft? Und genau das ist dieses Snapshotting, was NetApp bietet. Zwei weitere wichtige Partner, das sind natürlich die IDTA, die Jana schon angesprochen hat, und auch die Plattform Industrie 4.0, denn diese definieren die Standards für die Verwaltungsschale und schaffen einfach den Rahmen, in dem das alles dann stattfinden kann. Last but not least sind natürlich auch wir mit am Boot. Wir hosten das Ganze und sind verantwortlich für die Software selbst, wie zum Beispiel auch Eclipse Basics. Es gibt dabei natürlich noch weitere Firmen, die verschiedene Lösungen dazu beitragen, wie zum Beispiel Xitaso oder auch Congatech. Jetzt habe ich schon sehr, sehr viel darüber geredet, was der Data Space selbst ist. Wie können wir denn jetzt davon gerade auch als KMU profitieren? Taklin, was denkst du denn?
Ja, ich würde insbesondere drei Aspekte hier bringen. Eine ist natürlich die Reduktion der Einstiegshürde durch die Verwaltungsschale as a Service. Das bedeutet, dass die gesamte Basics-Infrastruktur bereits installiert ist, sobald ein Tenant in Data-Raum startet. Wir konfigurieren nicht nur die Repositories und die Registries, sondern auch die Sicherheit, wie zum Beispiel die Rolle und die User, die Zugriff haben werden. Der zweite Aspekt wäre der Quick Start für den Datenraum. Der zweite Hauptnutzen besteht natürlich darin, den Datenaustausch mit anderen Partnern zu testen. Ob zum Beispiel Austauschdaten für die DPP, der digitale Produktpass, oder Daten über Materialien, alles, was geteilt und schließlich direkt über zwei verschiedene Submodelle von einem Lieferanten und einem Hersteller ausgetauscht werden könnten.
Ja, hierzu vielleicht nochmal ein kurzer Einwurf, wie es aus meiner Sicht gerade bei den kleinen produzierenden KMUs aussieht. Aus heutiger Sicht stellt die Digitalisierung ja keine bloße Zusatzfunktion mehr dar. Vielmehr ist es eine fundamentale Voraussetzung für die Partizipation an digitalen Netzwerken und digitalen Geschäftsmodellen oder auch digitalen Märkten. Ja, und in der Realität liegt eben der Fokus oftmals auf dem unmittelbaren Tagesgeschäft, ja, während diese langfristigen strategischen Investitionen in die Digitalisierung vernachlässigt werden und es eben an konkreten Digitalisierungsstrategien mangelt. Und das ist eben genau das, was wir auch mit dem Data Space for Everybody eben unterstützen wollen, dass wir wirklich sagen, okay, vielleicht haben die kleineren Unternehmen gar kein spezifiziertes IT-Personal, das dann diese Open-Source-Software auch für sich nutzen kann. Und dementsprechend sehen wir hier einen extremen Mehrwert.
Genau, also ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz große Stärke, dass wir, wie auch Taklin, auch du schon erwähnt hattest, wirklich diese Einstiegshürden hier massiv senken können und damit dieses, boah, wo fangen wir denn jetzt an, die Angst vor dem, ich nenne es mal so, weißen Blatt Papier ersetzen durch, da ist schon was und ich muss es eigentlich nur noch nutzen und kann direkt loslegen. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen, wie kriege ich es denn überhaupt hin, dass ich stateless Microservices habe, die dann irgendwie über einen Load Balancer angesprochen werden und das Ganze skaliert? Das sind alles Fragen, die sind extrem wichtig. Das sind aber nicht die Kernfragen, mit denen sich KMUs eigentlich in dem Moment auseinandersetzen sollten, sondern sie sollten sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren und wie sie da Mehrwerte generieren. Und genau dort ist eben der Vorteil vom AS Data Space for Everybody, dass wir genau diese Fragen auch schon alle beantwortet haben.
Und ich würde noch einen Punkt bringen, das wäre ein bisschen ein technischer Punkt, aber am Ende, das heißt auch Zeit und Geld zu sparen, und das ist die Portabilität, so beziehungsweise Deployment. Ne? Das heißt, dass wenn der Anwendungsfall erstellt, getestet und validiert wurde, es ist auch einfach, einen Container herunterzuladen und in ihre eigene IT-Infrastruktur einzusetzen. Wir verwenden zum Beispiel Templates für die Container wie die Helmer Charts, und das macht diese Aktivität von Deployment viel einfacher.
Genau, und was natürlich auch eine weitere spannende Fragestellung an dem Punkt ist, ist, naja, wenn ich jetzt diese Software nutzen möchte, die da im Kern läuft, also das Eclipse Basics, was kostet mich das denn? Und die interessante Antwort darauf ist, da es Open Source ist, erstmal eigentlich gar nichts. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um ganz kurz zu erklären, was Eclipse Basics eigentlich ist. Diejenigen oder die daheim zuhören und denen Eclipse etwas sagt, die werden es wahrscheinlich schon wissen, aber die Eclipse Foundation ist eine ganz, ganz große, ja, Foundation, die sich mit dem Thema Open Source auseinandersetzt. Das heißt also, Eclipse ist nicht nur die IDE, das ist ja typischerweise das, wo die meisten Eclipse hiervon kennen, sondern es ist wirklich noch viel, viel mehr. Es ist ein ganzes Software- oder Open-Source-Ökosystem. Und Eclipse Basics ist eines dieser Beiträge, die im, ja, in diesem Ökosystem von der Eclipse Foundation entstehen oder auch schon sehr, sehr viel entstanden ist. Und wir als Fraunhofer Jese, wir treiben das. Das Ganze beinhaltet verschiedene Komponenten, die eben notwendig sind, um mit digitalen Zwillingen, in dem Fall mit den Verwaltungsschalen, arbeiten zu können. Das sind solche Sachen wie Registries, die beantworten, wo finde ich denn meine digitalen Zwillinge? Das sind Repositories, die die Daten selbst hosten. Aber auch natürlich noch ganz, ganz viel drumherum, das zum Beispiel beantwortet, naja, wenn ich einen digitalen Zwilling habe, wie kommen denn da meine Daten rein? Wie interagiere ich denn mit ihm und wie wird denn diese Brücke zurück zum Asset geschlagen? Also sprich, was die Verwaltungsschale und mit Eclipse Basics hier ermöglicht, ist ja nicht nur erstmal ein digitales Typenschild, was ein ganz toller Use Case ist, aber rein von der, ich sag mal, von der, was da technologisch dann unten drunter steckt an der Integration mit dem Asset eigentlich keinerlei Aspekte berührt, weil es ist ja erstmal statische Daten. Es ändert sich ja nicht, was das ist. Spannender wird es natürlich in dem Moment, wo ich Sensordaten in der Verwaltungsschale abbilde. Das heißt also, als Beispiel, ich habe ein Teilmodell, in dem Temperaturdaten liegen. Ich habe ein Teilmodell, mit dem ich einen Produktionsvorgang starten kann. Dort habe ich natürlich Brücken vom Asset zur Verwaltungsschale und wieder zurück, und diese Brücken müssen geschlossen werden. Das sind Aspekte, die sich im Standard noch nicht so ganz wiederfinden. Es ist sich mehr und mehr am Schließen, als Beispiel mit dem Asset Interface Description Teilmodell. Und genau dafür bieten wir heute schon Lösungen, die es ermöglichen, diese Fragestellung zu beantworten und eben damit die Verwaltungsschale in einen produktiven Einsatz zu bringen, nicht nur als statische Beschreibung, sondern als lebendes Objekt. Und das Interessante ist dabei, dass natürlich diese Integration jetzt nicht nur über statische Beschreibung, sondern wirklich über dynamische Interaktionen das zum Beispiel auch ermöglicht, eine virtuelle Fabrik abzubilden.
Genau, also vielleicht erstmal zum Begriff, was verstehen wir überhaupt unter virtuelle Fabrik aus unserer Sicht? Also das ist ein weiterer Anwendungsfall der Verwaltungsschale, in der eine virtuelle Fabrik ein Wertschöpfungsnetzwerk aus KMU darstellt, die ihre Fertigungskapazitäten bündeln und gegenüber einem Kunden als ein Partner auftreten können. Ich denke, viele, die sich schon mit Lieferketten beschäftigt haben, wissen gerade, ja, die großen Player haben oftmals ja keine Lust oder keinen Bedarf, sich mit vielen kleinen Unternehmen ja rumzustreiten, weil eben hier die bürokratischen Aufwände extrem hoch sind. Und mit der virtuellen Fabrik könnten diese sich eben ja zusammenschließen, und ein Generalunternehmer würde dann die Aufträge auch koordinieren und auf das Netzwerk aufteilen.
Das Interessante ist, das wäre ja rein hypothetisch sogar ohne die Verwaltungsschale möglich. Es wäre einfach nur unglaublich teuer. Man müsste, anstatt dass man auf eine standardisierte Schnittstelle aufsetzt, die ja die Verwaltungsschale ist, müsste man jede Firma, jedes IT-System einzeln integrieren, wodurch natürlich der Mehrwert, der durch so eine Plattform generiert wird, direkt wieder aufgefressen wird. Und erst durch die Verwaltungsschale wird es dann überhaupt möglich, so etwas umzusetzen. Und vielleicht hier auch noch ein ganz wichtiger Punkt, virtuelle Fabrik. Da kann man, je nachdem, wenn man im 3D-Umfeld unterwegs ist, erstmal denken, ja gut, das ist erstmal nur eine 3D-Visualisierung. Es ist aber etwas anderes. Also das kann durchaus, denke ich mir, schon ein Teil des Ganzen sein, wenn man einfach mal sehen möchte, wie bewegt sich denn mein geordertes Produkt durch die Fabrik. Vielleicht auch nicht. Es ist aber wirklich viel, viel, viel mehr. Und das ist, denke ich, wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil wir dadurch ermöglichen, hier, ja, ich sag mal, multiplikative Faktoren zu erzielen. Das heißt also, sprich, dass die Summe der Teile deutlich mehr ist als der Wert jedes Einzelnen.
Genau, also durch die virtuelle Fabrik soll es dann dem Generalunternehmer natürlich ermöglicht werden, einen Überblick über die Auftragslagen und die Kapazitäten der beteiligten Teilnehmer zu erhalten. Welche Vorprodukte oder Rohstoffe werden noch für einen Auftrag benötigt? Können diese rechtzeitig beschaffen werden? Also die virtuelle Fabrik soll in dem Moment bei Entscheidungen unterstützen, die heute noch manuell getroffen werden müssen. Und ja, vielleicht zur Frage, warum das heute vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Wir haben es vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Die Digitalisierung ist in der Form einfach bei den kleineren produzierenden Unternehmen noch nicht wirklich angekommen. Das Thema digitale Zwillinge, Verwaltungsschale ist einfach noch zu abstrakt. Das heißt, die Vorteile können in der Form leider noch nicht so genutzt werden, wie sie könnten. Und auch die bestehenden Teilmodelle oder auch die standardisierten Teilmodelle sind oftmals dann von der Komplexität her einfach ja für diese Nicht-IT-Experten unübersichtlich oder nicht klar verständlich. Und dementsprechend ja, ist dann unser Ziel auch mit unserem Vorhaben, diese Barrieren zu reduzieren, einen einfachen Einstieg zu ermöglichen, möglichst einfache Datenmodelle anzubieten, vielleicht auch schon Out-of-the-Box-Datenmodelle, wo man dann gar nichts mehr machen muss. Das wäre natürlich ideal. Aber genau, da sind wir jetzt aktuell noch weiter dran arbeiten.
Ja, und ich denke, das ist auch wirklich so eine der größten Herausforderungen, vor denen gerade KMUs aktuell noch stehen. Denn selbst wenn man jetzt mal weiß, was ist eine Verwaltungsschale, was bringt die, man sich dann damit auseinandersetzt, dann findet man erstmal mehrere hundert Seiten Standardisierungsmaterial. Man findet, müssten es mittlerweile über 70 Teilmodelle sein und steht dann so ein bisschen wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg da. Und das Interessante ist, man muss das eigentlich gar nicht alles so durchdringen. Als Beispiel der Standard, es ist natürlich sehr hilfreich, wenn man ihn kennt. Die wirklich wichtigen Punkte, das macht aber Eclipse Basics. Die Teilmodelle, auch die, wenn man sie alle kennt, ist schön, aber typischerweise ist für den eigenen Use Case wirklich nur ein ganz kleiner Teil davon wirklich relevant. Und dadurch, dass wir dann als Idee natürlich mit dieser virtuellen Fabrik schon Teilmodelle vorselektieren und natürlich dann die Sicht darauf auch gegebenenfalls nochmal vereinfachen, senken wir einfach ganz drastisch diese Einstiegshürde, da man dann eben diese Komplexität, die, wie man ganz ehrlich sagen muss, natürlich durch die Verwaltungsschale auch irgendwo existiert, denn komplexe Probleme haben typischerweise leider komplexe Lösungen. es wird dann damit einfach diese Komplexität gesenkt und man kann viel, viel einfacher einen Einstieg finden. Wie man sieht, sind das alles sehr, sehr spannende Themen, über die wir uns wahrscheinlich heute auch noch stundenlang unterhalten könnten. Mit dem Blick auf die Uhr endet aber damit auch unser heutiger Podcast. Wer noch mehr Details zu digitalen Zwillingen, der Verwaltungsschale, Basics oder dem AS Data Space for Everybody erfahren möchte, ist herzlich dazu eingeladen, unsere Website zu besuchen und natürlich auch uns zu kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank, bis dann.
Tschüss.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.